glaube, ich habe auch, werden vielleicht ein paar Leute mit den Augen rollen, aber vielleicht so ein kleines Imposter-Syndrom. Also immer, wenn ich eine nächste Stufe erreicht habe, habe ich das Gefühl gehabt, jetzt finden die Leute heraus, dass ich eigentlich keine Ahnung habe. Und das treibt mich an.
Veröffentlicht. Ein Podcast mit Sebastian Flecker.
Hallo und herzlich willkommen zur letzten Episode von Veröffentlicht in diesem Jahr. Die Feiertage stehen vor der Tür, doch gerade auch im Sport stehen die Uhren nicht still, sei es im Wintersport bei der Vierschanzentournee, dem sogenannten Boxing Day im englischen Fußball oder bei der aktuell laufenden Darts-WM. Ganz dicht dran, nicht nur bei diesem Top-Event, ist mein heutiger Gast, der Sportkommentator und Moderator Adrian Geiler. Schön, dass du da bist.
Hallo Sebastian, danke für die Einladung.
Adrian, du hast nach dem Abitur beim Radio angefangen und dort erste Fußballspiele kommentiert. 2016 warst du für den Deutschen Radiopreis als bester Newcomer für deine Sport 1 FM-Reportage über ein Champions-League-Spiel zwischen Bayern München und dem FC Porto nominiert. Du hast danach internationalen Fußball bei DAZN und die Bundesliga für Prime Video kommentiert, wo du auch als Redakteur tätig warst. Seit etwa 3 Jahren widmest du dich vor allem Darts und bist dort bei unterschiedlichen Medien zu erleben. Du bist auch Synchronsprecher, bespielst täglich deinen eigenen Social-Media-Kanal Geiler Sport und bist Host des Darts-Podcasts Tops, Tops, Tops.
Ja.
Ja, Adrian, man merkt, Sport ist deine Passion. Bist du vor allem journalistischer Beobachter oder selbst auch sportlich aktiv? Und was hält dich so im Alltag fit?
Also ich versuche sehr viel Sport zu machen, weil es einfach den Kopf frei macht, weil ich dann, wenn ich zum Beispiel laufen gehe oder meine Übungen mache bei Freeletics, ich dann einfach merke, dass ich fitter bin, smarter bin, vielleicht ein paar bessere Ideen habe, wie ich die ein oder andere Sache formuliere, was ich so für Ideen umsetzen könnte und so weiter und so fort. Deswegen, ich versuche viel beispielsweise Freeletics-Übungen zu machen. Ich versuche eigentlich mindestens einmal die Woche laufen zu gehen und wenn es dann noch läuft, dass ein paar Freunde Zeit haben, dann gehen wir vielleicht mal squashen oder Fußball spielen.
Und Freeletics ist, was kann man sich da genau drunter vorstellen?
Das ist eine App, die dir Übungen vorgibt mit Eigengewicht. Ich habe zwar eine Kettlebell, also so ein schwereres Gewicht, so 12 Kilo, mit dem ich dann ein bisschen was mache und ein paar Hanteln, mit denen ich auch trainiere, aber grundsätzlich geht es da dann viel darum, mit dem eigenen Körpergewicht Sport zu machen. Also zum Beispiel die Übung schlechthin von Freeletics ist ein Burpee, du machst einen kleinen Sprung, also nimmst die Hände an die Stirn, springst hoch und dann gehst du runter in den Liegestütz und springst dann mit den Füßen vor zu den Händen und springst wieder hoch. Und das dann halt irgendwie 20, 50 Mal.
Okay, klingt anstrengend.
Ist es auch.
Aber ja, eben auch ein großer Vorteil, dass man es eben zu Hause machen kann.
Ja, genau. Genau, das ist ein großer Vorteil. Ich habe früher auch, bin ich auch in die Fitnessstudios dieser Welt gegangen. Das hat sich aber immer wieder verkompliziert, weil die Anreise halt irgendwie entweder nervig war oder ich zu wenig Zeit hatte. Ich habe da mal eine Zeit lang direkt neben einem Fitnessstudio gewohnt. Ich weiß gar nicht, darf ich die Marke sagen?
Ja, sag sie einfach mal und dann.
Kieser. Es ist Kieser-Training. Kennst du Kieser?
Ja, ich war selbst bei Kieser viele Jahre.
Ja, fand ich super gut und ich habe halt direkt daneben gewohnt. Und dann kriegt man da ein Programm. Klar, es ist ein bisschen teurer, aber für mich angepasstes Programm. Ich wusste, was ich tun musste. Deswegen hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Und das habe ich sehr gerne gemacht.
Also ich bin dann von Kieser mal gewechselt, weil mir wurde es ein bisschen eintönig und es war mir auch zu weit weg. Also ich bin jetzt zum ersten Mal seit Jahren mal in einer Fitnessstudio, wo ich wirklich 10 Minuten zu Fuß habe und das ist schon sehr praktisch, muss ich sagen.
Genau, und das ist es halt. Und seitdem ich dann mit meiner Frau zusammen wohne und wir immer weiter weg von Fitnessstudios gezogen sind, gab es für mich da nicht mehr die Möglichkeit, viel zu machen.
Ja, dann wollen wir doch mal uns wieder dem passiven Sport zuwenden, dem, was du machst tagtäglich und da zurückgehen an die Wurzeln. War das immer schon dein Berufswunsch, Moderator, Sportmoderator zu werden oder wann ging das so los als Kind?
Nein, also ich selber habe es, glaube ich, nicht gemerkt, dass das was werden könnte, was für mich interessant ist. Ich glaube, meine Eltern haben immer wieder festgestellt, wenn ich dann irgendwo rumgelaufen bin und irgendwie die Formulierungen, die ich gefunden habe, das war alles sehr sportbezogen. Ich glaube, grundsätzlich ist einfach die Leidenschaft bei mir für Sport riesengroß. Also ich habe Formel 1 geschaut, ich habe Fußball geschaut, ich habe Skispringen geschaut, ich habe alle möglichen Bücher dazu gelesen, ich habe alles, was im Fernsehen dann so verfügbar war, gehabt. Ich habe die Sportbild, den Kicker habe ich abonniert gehabt. Ich habe mir alles versucht reinzuziehen, was ging, weil mich das einfach so fasziniert hat. Eigentlich wollte ich selbst Sportler werden, aber wie das dann so ist, irgendwas kommt ja dann immer dazwischen. Und bei mir war es einfach das Talent. Also okay. Ich hatte nicht das entsprechende Talent, um das irgendwie hinzubekommen. Und habe dann überlegt, wie ich in dieser Branche bleiben könnte und bin dann auf den Journalismus gekommen und habe dann ein Schüler-Abitur-Praktikum oder sowas gemacht, so ein Schnuppertag bei AFK Max, damals hießen die noch, heute heißen die Max Neo, und habe dort einfach so für mich mal ein bisschen was ausprobiert und habe gemerkt, das liegt mir, ich habe da Spaß, und habe dann dort ein längeres Praktikum gemacht und darüber bin ich dann auch in Richtung Kommentieren gerutscht, wo ich gemerkt habe, dass das was werden könnte, was mich irgendwie durch mein Leben trägt.
Und da war dann auch klar, also dass du das irgendwie auch machen möchtest.
Absolut. Also ab diesem Praktikum im Radio, als ich gemerkt habe, irgendwie habe ich plötzlich Leute, die mich fördern, die wollen, dass ich mehr in diese Richtung mache, habe ich mir gedacht, gut, vielleicht ist das so mein Weg, um dem Sport nahe zu bleiben. Und diese Leidenschaft, die ich habe, die haben dort schon Leute gehört. Und das hat mich angespornt.
Das ist ja wahrscheinlich auch oft so, dass man auch zur richtigen Zeit auch die richtigen Leute treffen muss.
Genau das ist es auch. Also ich habe auch viele Leute mittlerweile kennengelernt, die auch sehr talentiert sind und waren, die aber halt nicht die Chancen bekommen haben und nicht den richtigen Zeitpunkt hatten, um in diese Branche reinzurutschen. Und bei mir war es halt wirklich bei jeder einzelnen Kleinigkeit das perfekte Timing, wofür ich auch gar nichts kann. Also das habe ich jetzt mir nicht ausgesucht, sondern das ist halt einfach Glück.
Und hast du dann bei dem Praktikum auch schon, du warst bestimmt auch schon moderiert da, oder? Und
ja, also ich erinnere mich noch, das Erste, was man dort gemacht hat, waren die V-Tipps, die Veranstaltungstipps, die man präsentiert hat. Also man hat dann gesagt, im Hirsch in Nürnberg ist das und das heute. Und irgendwann mal war eine Schulung im Studio und dann kam raus, in Nürnberg gibt es eine Fliegerbombe und die muss entschärft werden und deswegen müssen Leute evakuiert werden. Und ich sollte rein und habe diese Eilmeldung dann vorgelesen. Und ich habe mich, glaube ich, in diesen drei Sätzen 15 Mal verhaspelt, weil ich so aufgeregt war und natürlich auch irgendwie diese Aufregung dann transportiert habe. Und dann saß Dietmar Noll von AFK Max mir gegenüber, hat ausgemacht und hat mich dann angeschaut und hat gesagt, warum bist du denn so nervös? Es ist doch alles in Ordnung. Passt doch. Und das war so einer der ganz wichtigen Momente ganz früh in meiner Karriere, dass ich keine Sorge davor haben musste, nervös zu sein, zum Beispiel. Also so waren die Anfänge.
Wann kam dann die erste Sport-Live-Moderation?
Die kam fürs Blindenradio des 1. FC Nürnberg. Da habe ich dann ein paar Spiele kommentieren dürfen, weil AFK Max der Partner war von dem 1. FC Nürnberg in diesem Kontext. Und das war ja auch damals noch gar nicht so richtig verbreitet, so Fanradios. Aber für blinde Zuschauer, für sehbehinderte Zuschauer, dass die dann die Möglichkeit hatten, auch das Spiel zu erleben, gab es halt Leute, die jetzt auch nicht großartig detailliert mit vielen Informationen, sondern halt immer gesagt haben, wo genau der Ball ist. Und das war dann so meine Aufgabe und da habe ich das erste Mal gemacht. Legendäres Spiel, Javier Pinola, 90. Minute, läuft allein aufs Tor zu, macht den Treffer für Nürnberg in Unterzahl gegen den damaligen Meister, glaube ich, Stuttgart. Sensationell.
Das waren noch die Zeiten, als Nürnberg noch in der Bundesliga war. Mal sehen, ob es wieder nach oben geht.
Ja. Die Ära Javier Pinola.
Du hast dann später aber auch für Sport 1 FM moderiert und kommentiert.
Genau.
Wie ja schon erwähnt, diese Reportage, eben das Champions-League-Spiel, für die du auch dann nominiert worden bist. Wie war denn da so die ersten Anfänge?
Also ich habe im Studium meine eigene Radiosendung gehabt, bin dann auf ein Reporter-Casting gegangen auf der IFA in Berlin. Ich habe in Freiberg studiert, zwischen Dresden und Chemnitz. Und von dort aus ist es dann nicht so weit nach Berlin. Und dann bin ich da halt alleine hingefahren, habe dieses Reporter-Casting mitgemacht, habe dort gewonnen und durfte dann für einen Tag mal in die Redaktion und mir das alles anschauen in Leipzig von 90.11, von dem Fußballradio damals. Und da habe ich den Chefredakteur und den Chefreporter kennengelernt und wir durften dort dann auch einmal kommentieren und der hat zu mir gesagt, hey, du hast Talent, mach das mal weiter, schick mir mal immer wieder was und dann kriegst du Feedback. Das habe ich dann getan, das Feedback war auch nicht immer positiv, hat mir aber super weitergeholfen. Und darüber bin ich dann in ein Praktikum gerutscht bei 90.11 und habe nach meinem Studium ein Praktikum bei 90.11 gemacht. Die haben dann die Rechte verloren an Sport 1 Und deswegen bin ich dann für ein Praktikum nach München zu Sport 1, um weiter in diesem Business zu bleiben. Weil für mich stand fest, ich will jetzt nicht sofort ins Fernsehen, dafür fühle ich mich noch nicht ready. Ich will erstmal im Radio so viel wie möglich Erfahrung sammeln und redaktionell das Ganze machen. Und für mich stand auch nicht fest, dass ich Kommentator werde oder so, sondern ich dachte mir, bleib im Journalismus, mach deine guten Radiobeiträge und dann guckst du mal, was passiert.
Hast du da auch geschrieben, zeitweise?
Ich habe bei sport1.de dann geschrieben, ja, weil als Freiberufler ist das so, da kann man ja nicht nur einen Auftraggeber haben, sondern man braucht noch ein paar andere. Und dann habe ich bei sport1.de, weil das so zwei unterschiedliche Abteilungen waren, dort gearbeitet und immer wieder getickert und geschrieben, ja, also auch Interviews geführt.
Ja, in diesem Podcast will ich von meinen Gästen ja auch immer wissen, was Kreativität für sie bedeutet und was sie inspiriert. Und für dich scheint es ja auch ein wichtiger Teil deiner Arbeit zu sein. Wo beginnt denn für dich der kreative Teil und wie wichtig ist dir das auch, was Kreatives machen zu können?
Super wichtig. Ich bin jemand, der, glaube ich, Sport ein bisschen anders schaut als andere. Also für mich stehen die Emotionen, die Geschichten und die Leidenschaft, die diese Sportler dort und Sportlerinnen auch an den Tag legen, das sind für mich die entscheidenden Faktoren. Und das rüberbringen zu können in meiner eigenen Art und Weise, das ist für mich die Kreativität, die Freiheit, das Ganze zu haben. Weil ich habe nach Sport 1 diese 4 Jahre bei Amazon gearbeitet. Da war ich festangestellt, da hatte ich einen klaren Rahmen. Und da habe ich einfach gemerkt, ich kann mich nicht so ausleben, wie ich das gerne machen wollen würde. Ich habe da zwar auch Bundesliga im Radio kommentiert und Fernsehsendungen im Fernsehen dann mit vorbereitet, aber das war irgendwie nicht so, dass ich diese kreative Freiheit hatte. Und jetzt zum Beispiel als Freiberufler und auch davor als Freiberufler konnte ich mich halt austoben. Ich konnte mir überlegen, okay, wenn ich jetzt Darts oder Motorsport oder was auch sonst Zuschauer bin, wie würde ich das gerne sehen wollen, damit ich Spaß dabei habe? Das ist immer so mein Grundgedanke gewesen. Und mir war es auch wichtig, den Respekt, den diese Sportler und Sportlerinnen ihrer Sportart gegenüberbringen, auch zu respektieren. Sprich, zu sagen, okay, das ist jetzt hier vielleicht gerade serbische Fußballliga Nummer 1. Und das sind nicht die größten Namen. Aber die würden es erwarten, dass, wenn das jemand kommentiert, das nicht halb gar runterkommentiert wird, sondern auch mit Leidenschaft vorbereitet wird. Und das ist dann für mich die Kreativität, dass ich dann Geschichten herausfinde, dass ich die Geschichten auch so verpacke, dass ich sie erzählen kann und die Leute was mitnehmen. Das heißt, sie hören das, merken, oh, das ist ja ganz cool, das gefällt mir, was der macht, und behalten das auch.
Und du hast doch schon gerade gesagt, wie sehr dich einfach der Sport fasziniert, wahrscheinlich auch inspiriert. Das geht dann so auch Hand in Hand, denke ich mal, oder? Oder gibt es auch andere Gelegenheiten oder andere Sachen, die dich auch inspirieren für deine Arbeit?
Ja, also ganz klar auch Social Media. TikTok und Instagram zum Beispiel, wenn da irgendwelche Trends entstehen, die man dann mitnehmen kann, irgendwelche Formulierungen, die auf einmal en vogue sind, die häufiger fallen. Sowas versuche ich mir da auch mitzunehmen. Dann natürlich auch viel lesen, also jetzt nicht zwangsläufig Bücher, aber viele Artikel lesen, mitbekommen, was sind schöne Formulierungen. Und das ist so ein bisschen Fusion-Küche des Kommentierens, würde ich jetzt mal sagen, aus anderen Sportarten. Vielleicht auch ein paar Begriffe mit rübernehmen. Mismatch aus dem Basketball zum Beispiel kann man wunderbar im Fußball auch benutzen oder auch im Darts. Und das dann halt irgendwie zu verheiraten oder auch Football, die Art und Weise, wie dort Geschichten erzählt werden, mit Zahlen gefüttert, das ist ein perfektes Paradebeispiel für Darts beispielsweise.
Das geht ja ein bisschen auch Hand in Hand, ich sage jetzt mal Inspiration und Vorbereitung, oder? Auf die Moderation.
Ja, genau.
Vorbereitung, also, Recherche.
Ja, da stecke ich sehr, sehr viel Zeit rein und auch sehr viel, was verschwindet. Also ich glaube, Reporter sagen ganz gerne, man bereitet sich auf 100% der Spieler vor, und 90% der Sachen, die man vorbereitet hat, erzählt man. Quatsch, 10%. Ja. 90% erzählt man nicht.
Du bist ja dann irgendwann tatsächlich beim Darts gelandet.
Ja.
Und machst es vor allem, wie hat sich denn das entwickelt? Wie kam die Faszination dafür? Und wann hat es vielleicht auch so ein bisschen den Fußball abgelöst?
Ich habe das erste Mal Darts so Mitte der 2000er gesehen. War mein Papa eingeladen für die Vierschanzentournee von der Arbeit und hat mich mitgenommen, weil ich ja sportverrückt bin. Und dann habe ich mir das Trauerspiel angeschaut, wie Jörg Ritzerfeld der beste Deutsche wurde, auf Platz 25 oder sowas. Und als mein Papa dann abends noch irgendwie mit den Kollegen was trinken gegangen ist, habe ich den Fernseher angemacht und da lief Darts. Und dann bin ich irgendwie hängen geblieben, habe das so geschaut, aber nie krasses Interesse daran entwickelt. Aber ich fand es halt cool, das mir anzuschauen und habe das gerne angeguckt. Dann habe ich im Studium mir eine Scheibe gekauft, habe ein bisschen selber gespielt und mit meinem besten Freund dann angefangen, auch die Darts-Weltmeisterschaft zwischen den Feiertagen anzuschauen, zwischen den Jahren. Das war auch mega geil und hat richtig viel Spaß gemacht. Und das hat uns weiter so motiviert, sich für Darts zu interessieren. Nach dem Studium war dann klarer Fokus Fußball, aber als ich dann angefangen habe zu schreiben, war ich nicht sofort in der Fußballredaktion, weil jeder will ja Fußball machen und jeder kennt sich im Fußball aus, sondern ich war in der Other Sports Kategorie, da wo auch mal über Handball, Basketball, Skispringen und so geschrieben wurde. Und während Weihnachten hatte Sport 1 die Darts-Rechte und dementsprechend war Darts dann halt noch frei. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe im Studium viel gespielt und geschaut, ich kenne mich da aus und habe dann angefangen, darüber zu schreiben. Das Feedback war dann auch sehr, sehr gut. Und dann bin ich zu Amazon und da war dann wieder Fußball klarer Fokus. Und dann war für mich Darts auch wieder nebenbei, aber nicht so richtig mittendrin. Und als ich dann wieder angefangen habe, in die Freiberuflichkeit zu gehen, 2021, habe ich erstmal nur Fußball kommentiert, dann kam Football mit dazu und dann hat DAZN die Darts-Rechte gekauft. Und Elmar Paulke, die deutsche Stimme des Darts, der große Darts-Kommentator, mit dem hatte ich bei Sport1 das ein oder andere Mal zu tun und habe dem auch mal einen Probekommentar geschickt. Der hat sich an mich erinnert und hat gesagt, hey, den Adrian, den könnt ihr da gerne mal mit reinnehmen. Anderer Darts-Kommentator, Tom Kirsten, mit dem ich befreundet bin, hat sich auch an mich erinnert. Und so kam das dann alles zusammen, sodass ich angefangen habe, Darts zu kommentieren. Und ich würde sagen, es war relativ schnell die Eins. Also relativ schnell habe ich gemerkt, boah, krass, was ist das für ein Sport? Und der liegt meinem Kommentatorenstil auch mehr, so dieses Geschichten erzählen, Statistiken mit einarbeiten und trotzdem die Momente kreieren. Das ist im Fußball manchmal ein bisschen schwieriger und manchmal ein bisschen hektischer. Im Darts hast du dafür Zeit. Und dementsprechend war das dann relativ zügig klar, so spätestens seitdem ich die Social Media Videos mache, dass Darts meine Nummer eins wurde.
Du kommentierst ja weiterhin, glaube ich, auf Magenta auch Fußball und auch Frauenfußball.
Ja, genau.
Wie ist es in der Vorbereitung? Gibt es auch nochmal Unterschiede? Also, weil ich dachte, weil der Frauenfußball ist ja schon nochmal ein Unterschied zu dem Fußball, von dem du vorher gesagt hast, dass den alle machen wollen.
Ja, genau. Und dementsprechend sind da auch die Verantwortlichen und die Spielerinnen auch sehr dankbar, wenn man coole Geschichten erzählt und auch dort wieder den Respekt gegenüberbringt. Mhm. Also das habe ich häufig jetzt gehört, dass viele Leute es mögen, wie ich den Frauenfußball kommentiere, weil ich damit 100% mit dabei bin und ich das auch nicht machen würde, wenn ich das nicht fühlen würde, weil ansonsten sitze ich halt da und red das runter und so weit möchte ich es nie kommen lassen. In der Vorbereitung ist es insofern anders, dass man beim Darts sich auf einzelne Spieler vorbereitet, auf einzelne Situationen und im Fußball du noch viel mehr drumherum hast. Das heißt, du hast die einzelnen Mannschaften, dann die einzelnen Spielerinnen und die Liga, die da mit verantwortlich ist. Und im Darts ist das eigentlich fast nie der Fall, dass du auf andere Plätze irgendwie schauen musst oder so.
Das ist dann auch aufwendiger natürlich.
Ja, genau. Also du hast dann 23, 24 Spielerinnen. Natürlich musst du dann aber dich auch nicht so krass tief da vorbereiten wie im Darts, weil im Darts sprichst du im Zweifel eine Stunde, eineinhalb Stunden über zwei Personen und im Fußball sind es halt 22 plus die Auswechselspielerinnen.
Ja, darüber sprechen wir nachher noch mal ein bisschen. Jetzt, Adrian, für dich eine kleine Challenge und zwar unsere Entweder-Oder-Rubrik. Kurze Fragen, kurze Antworten. Bist du bereit?
Ja.
Fußball Champions League oder Darts Major Turnier?
Darts Major Turnier.
Vorbereitung minutiös oder spontane Improvisation?
Entweder oder. Spontan.
Instagram oder TikTok?
Instagram.
Fahrrad oder Wandertour?
Boah. Boah, schwer. Also ich würde lieber viele Fahrradtouren machen und so die Tour de France Berge hochfahren. Aber ich mache mehr Wandertouren, die mir auch richtig taugen. Ich sage aber trotzdem Fahrrad.
Okay. Sportteil durchblättern oder E-Paper durchscrollen?
Sportteil durchblättern. Das ist ein geiles Gefühl.
Podcast aufnehmen oder live kommentieren?
Live kommentieren.
Streaming oder Gaming?
Streaming.
Marcel Reif oder Günter Koch?
Boah, da hast du ja zwei Goats ausgesucht. Ja. Boah, da kann ich mich fast nicht entscheiden. Also, ich hoffe, keiner von beiden hört diesen Podcast und nimmt es mir übel. Ich würde tatsächlich aufgrund der sprachlichen Gewandtheit und der Souveränität Marcel Reif nehmen. Aber die Spontanität von Günter Koch und die Art und Weise, seine eigene Persönlichkeit ans Mikrofon zu bringen, ist außergewöhnlich und da schaue ich mir auch was ab.
Weihnachtsessen oder Silvesterparty?
Weihnachtsessen.
Dinner for One oder Feuerzangenbowle?
Dinner for One.
Ja, vielen Dank. Challenge geschafft.
Verstanden. Habe ich die richtigen Antworten gegeben.
Ja, dann kommen wir nochmal auch wieder zurück zu dir und deiner Arbeit, auch als jemand, der ja doch viel in der Öffentlichkeit steht, würde ich sagen, oder du bespielst täglich deinen Kanal. Mhm. Ist das mittlerweile auch Routine oder wie schaut es da aus mit Lampenfieber, Nervosität vor Aufnahmen?
Ist immer da, ist auch gut, dass das immer da ist, weil man dann nicht die Situation zu locker nimmt. Also ich habe immer eine gewisse Grundanspannung, bevor ich reingehe. Ich glaube, ich habe auch, werden vielleicht ein paar Leute mit den Augen rollen, aber vielleicht so ein kleines Imposter-Syndrom. Also immer, wenn ich eine nächste Stufe erreicht habe, habe ich das Gefühl gehabt, jetzt finden die Leute heraus, dass ich eigentlich keine Ahnung habe. Und das treibt mich an, dass ich halt jedes Mal reingehe und mir denke, lass die Leute niemals das Gefühl haben, dass du jetzt hier vielleicht keine Ahnung hast. Und sobald es losgeht, ist die Nervosität weg. Aber diese paar Minuten davor, die sind immer sehr anstrengend und sehr nervig. Also ich möchte dann einfach, dass es anfängt.
Gibt es noch Unterschiede von Moderation zu Moderation, von Event zu Event?
Ja, also kommentieren ist dann doch nochmal deutlich anders als moderieren, weil moderieren kriegst du halt das direkte Feedback von den Leuten, die vor dir stehen. Und du hast vielleicht auch nochmal Publikum im Hintergrund, so wie ich das jetzt in Dortmund hatte bei der European Darts Championship in diesem Jahr. Das ist dann nochmal was anderes, weil ich das auch nicht so häufig bislang gemacht habe. Das wird immer mehr und ich komme da auch immer mehr rein. Aber dadurch, dass ich das noch nicht so häufig gemacht habe, ist immer mal wieder die Sorge da, was ist, wenn es nicht funktioniert.
Das hat dann eben auch mit Routinen zu tun und Vorbereitung, oder?
Genau, ja. Also auch da ist es so, sobald es losgeht, läuft's und dann passt das auch. Dann bin ich zwar nicht immer zufrieden mit mir, aber dann ist es okay. Aber die Minuten davor sind die anstrengenden.
Und hast du da gewisse Rituale oder Dinge, die du vielleicht machst, um das in den Griff zu kriegen oder damit besser umgehen zu können?
Nee, da habe ich eigentlich gar nichts. Ich versuche locker zu bleiben, ich versuche viel zu lachen, vielleicht nochmal ein bisschen durchzuatmen. Also ich habe da jetzt nichts explizit auswendig Gelerntes oder irgendwelche Mechanismen. Ich versuche einfach durchzuatmen und dann, wenn ich starte, immer dieselben Sätze zu sagen, dass die ersten 5 Wörter nicht zusammengestammelt sind und irgendwie durcheinander sind, sondern dass es einigermaßen passt. Ich versuche immer erstmal das vorzustellen, wo wir sind. Also startet mit und damit herzlich willkommen zu Darts Live auf the Zone. Herzlich willkommen aus Dortmund zur European Darts Championship. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So versuche ich dann immer reinzukommen, damit ich dann weiß, okay, es ist geschafft, das ist der Anfang. Vielleicht ist das so eine kleine Art Routine oder Ritual.
Und gibt es wirklich so schlechte Tage oder wie gehst du damit um, wenn es vielleicht mal einfach Voll. Auch alles viel, viel wird, zu viel wird vielleicht?
Also
und man das, dann doch abliefern muss?
Ja, also klar. Ich glaube, es wäre vermessen, wenn es das nicht geben würde. Es gibt Tage, an denen geht es einem easy von der Hand und man hat die richtigen Geschichten zum richtigen Zeitpunkt und man hat das richtige Timing, die Stimme sitzt. Und manchmal ist das halt nicht der Fall. Es ist dann zäh, die Spiele geben nicht viel her. Man merkt, ich habe mich vielleicht ein bisschen falsch vorbereitet, ich kann die Geschichten nicht erzählen. Oder manchmal sitze ich dann auch da und schaue mir den Zettel an und denke mir, jede einzelne Geschichte, die da draufsteht, passt gerade nicht zum Spiel. Und dann muss ich viel am Pfeil oder am Fußball bleiben und das gefällt mir dann nicht so sehr. Das ist dann auch manchmal hart. Und natürlich auch diese Tage der Vorbereitung, wenn man dann da sitzt und den 20., 30. Spieler vorbereitet. Das zieht sich dann manchmal.
Und es gibt auch sicher Unterschiede oder gab es ja auch Unterschiede. Du hast da viel Radio kommentiert und Fernsehen ist ja nochmal ein Unterschied, weil man Radio doch noch viel mal mehr erklären muss und dem Zuschauer auch zeigen muss, weil er ja nicht sieht.
Ja, genau. Ist deutlich anstrengender, aber du hast immer was, auf das du dich verlassen kannst. Denn wenn du keine Ahnung hast, das hat mir nach meiner ersten Reportage bei 90.11, als ich das erste Mal wirklich für die Öffentlichkeit kommentiert habe, kam der damalige 90.11-Redakteur Jan Günther auf mich zu und hat gesagt, hast du super gemacht. Und ich habe gesagt, ja, aber ich habe mich so häufig versprochen und ich habe ja die ganze Zeit, war so nervös und so. Und hat er gesagt, das habe ich gar nicht gehört. Und dann habe ich gedacht, ja, aber es waren auch so viele Stillen mit dabei. Und dann hat er gesagt, weißt du was? Wenn du nichts mehr weißt, dann sagst du einfach das, was du siehst. Und das ist ein super Fallback für Radiokommentieren. Das hast du im Fernsehen nicht. Im Fernsehen ist eher das Gegenteil. Also ich sitze auch häufig da und denke mir oder mache so eine Geste so nach dem Motto runterkommen, schaue auf die Zeit, sehe, es sind jetzt 29 Minuten 25 gespielt. Ich bleibe jetzt mal, wenn nichts passiert, bis 30:00 still, damit die Leute auch nicht die ganze Zeit nur meine Stimme hören, sondern auch mal ein bisschen was von der Atmosphäre aufsaugen. Und genauso ist es beim Darts. Wenn das Leg beginnt, dann kommt vielleicht eine Geschichte von mir oder eine Einschätzung. Vielleicht rede ich dann mit dem Experten weiter. Aber ich versuche dann auch häufig einfach nur ein bisschen Ruhe mit reinzubringen.
Und dann hat man wahrscheinlich auch mal für, ich sag jetzt mal, Leerläufe auch mal wahrscheinlich so eine Geschichte rund um den Sport, wahrscheinlich auch in petto.
Ja, genau. Oder Social Media. Also was wir bei Darts auf The Zone sehr, sehr häufig machen, ist Fragen mit reinnehmen von Usern, von Leuten, die gerade zuschauen, die was wissen wollen oder Grüße dalassen wollen. Das versuchen wir dann damit einzuarbeiten.
Ja, ich habe schon gesagt, du hast ja auch deinen eigenen Podcast, Tops, Tops, Tops. Den machst du ja nicht allein. Ich glaube, ihr seid meistens zu zweit oder zu dritt.
Genau, immer zu dritt.
Da ist es wahrscheinlich mit der Nervosität nicht so. Da kommt man wahrscheinlich schneller einfach so ins Plaudern, könnte ich mir vorstellen.
Ja, genau. Also wir drei, Max Mainz, der macht auch eine große Instagram-Darts-Seite mit Darts Universe und Ruffy, Fabian Dippold, der eine eigene Darts-Amateurliga auf Twitch streamt. Wir teilen halt die Leidenschaft für Darts, versuchen das dann auch zu transportieren und reden einfach auch ganz locker, weil ich glaube, so Podcasts, wenn die sehr gestellt sind oder sehr nachrichtlich, dann müssen die auch gut produziert sein. Und wenn es eher so ein lockerer Plauder-Podcast ist, so wie der hier, den wir gerade machen, dann gehört das dazu, dass man da auch mit möglichst wenig Anspannung reingeht, ja.
Ist es auch dann das, was dich an dem Format auch reizt?
Ja, weil es mir auch hilft. Das ist etwas, was mir ein anderer Kollege, ein guter Freund, Alex Schlüter, der jetzt bei der Sportschau der Moderator ist, der hat mir das mal gesagt, dass er gelernt hat, durch den Podcast on air zu plaudern. Und dass das dann auch ganz gut funktioniert mit Experten beispielsweise oder in Interviews, dass man halt auch einfach weiß, hey, ich kann ein Gespräch führen, ganz locker und auch wenn das Mikrofon an ist und die Kopfhörer aufsitzen. Und das ist super und das ist geil, deswegen ist das auch eine kleine Trainingsübung für mich.
Und ist der Podcast auch was, wovon du auch leben kannst, also finanziell oder ist es schon für dich als das gesamte Paket?
Das gesamte Paket. Ich habe mehrere Einnahmequellen, wenn man das so sagen möchte. Ich habe halt das Kommentieren. Ich bin Markenbotschafter für einen großen Dartshersteller namens Bulls, der größte in Deutschland. Ich bin Podcaster, worüber ein bisschen was reinkommt. Es kommt über das Streaming auf Twitch, kommt ein bisschen was rein. Und so läppert sich das dann einfach.
Ja, jetzt ist ja so, im Januar 26 wird zum ersten Mal ein großes Darts-Turnier in Saudi-Arabien ausgetragen. Darüber habt ihr, glaube ich, auch in einer der letzten Folgen bei euch gesprochen. Wie blickst du da persönlich drauf? Konkret auf die Geschichte aus Saudi-Arabien und generell auf die Thematik Sportswashing, Greenwashing im Sport?
Da habe ich eine sehr klare Meinung, die ich auch immer wieder klar formuliert habe. Ich finde, dass das ein großes Problem ist, dass der Dartsport so dem Geld hinterher läuft, aber man muss auch dazu die Einschätzung bringen, dass dieser Darts-Verband, der die ganzen großen Turniere organisiert, die Professional Darts Corporation, kurz PDC, das ist kein Verband in dem Sinne, sondern eine Firma. Eine Firma, die Darts-Turniere organisiert. Das heißt, deren Maxime ist es, Geld zu verdienen. Das ist kein gemeinnütziger Verein, wie beispielsweise der DFB, sondern für die geht es in erster Linie darum, Geld zu verdienen. Und deswegen müssen die auch sowas machen, wenn es solche Angebote gibt mit sehr, sehr viel Geld, dass sie dorthin gehen. Selbstverständlich hat Saudi-Arabien menschenrechtliche Schwierigkeiten. Und ich habe da auch keine Scheu davor, das habe ich auch bei, als sie in Bahrain das erste Mal gespielt haben, das zu formulieren, dann zu sagen, wie sieht es dort aus mit Pressefreiheit, wie sieht es dort aus mit Menschenrechten, weil das dort halt einfach auch deutlich schlimmer ist. Und ich kann es dann auch nicht hören, wenn dann Leute sagen, ja, aber wie ist es denn in Deutschland? In Deutschland kann man das doch auch alles so nicht machen. Ist totaler Bullshit, wenn man das einmal vergleicht mit dem, was in Saudi-Arabien oder Bahrain los ist. Ganz wichtig ist mir da aber auch dazu zu sagen, dass da nichts mit den Sportlern an sich zu tun hat. Die sind für mich außen vor, weil die können nichts dafür. Aber dass das Land Probleme hat, das formuliere ich dann auch ganz gerne.
Interessanterweise wird es ja schon auch unterschiedlich kommentiert und geht auch unterschiedlich in die Öffentlichkeit. Also Fußball ist ja immer ein ganz großes Thema, aber Formel 1 weniger auch im Tennis wird ja ganz normal gespielt und es wird nicht so in der Öffentlichkeit diskutiert.
Ja, verstehe ich auch nicht immer. Vor allem, weil ja das auch Outdoor-Sportarten sind. Sprich, du spielst in der Hitze. Formel 1 weiß ich noch, dass es am Anfang auch ein kurzes Thema war. Die waren auch noch in Russland, als Russland Krieg gegen die Ukraine geführt hat. Also dementsprechend ist das vielleicht auch nicht verwunderlich.
Ja, ich würde gerne von dir noch wissen, KI ist ja auch ein großes Thema, künstliche Intelligenz. Wie siehst du das? Wird KI irgendwann den Sportmoderator ersetzen oder bleibt der Mensch unverzichtbar?
Ah, das ist so ein Thema. Also
hast du da Sorge davor?
Ja, schon. Also manchmal erwische ich mich dabei, dass ich mir denke, also wir kennen es ja aus zum Beispiel FIFA oder Pro Evolution Soccer, den Fußball-Computerspielen. Da gibt es schon Kommentatoren und das klingt schon manchmal echt in Ordnung. Natürlich ist es manchmal noch nicht so gut und muss unterbrochen werden, aber wenn ich mir anhöre, wie irgendwie Spracherzeugungssysteme jetzt schon mit WhatsApp-Sprachnachrichten umgehen, dann ist das was, glaube ich, bei manchen kommen wird und passieren wird, weil einfach dann auch eine Live-Reaktion auf etwas vielleicht besser ist oder dass die Emotionen schön rübergebracht werden kann oder auch die Vorbereitung besser sein kann. Sprich, ich kann mich zwar auf meine 22 Spieler und meine Fakten vorbereiten, aber eine KI könnte vielleicht noch mal schneller herausfinden, was jetzt das Besondere an diesem Spieler ist und warum das hier hervorragend reinpasst. Ich glaube, so viel dann auch gerne gesagt wird, ja, also es muss ja irgendwie einen menschlichen Touch noch haben. Ich glaube, dass der entscheidende Faktor schlussendlich das Geld sein wird. Und wenn du kostenlos eine KI mit einer guten Stimme, guten Emotionen, guten Geschichten einarbeiten kannst, dann wird das flächendeckender passieren. Und dann wird es, glaube ich, auch Leuten, die werden dann zwar sagen, ja, das ist doch scheiße und ich lasse das raus, aber der Sport zieht. Und die Leute werden dann trotzdem das WM-Finale anschauen. Und das ist so ein bisschen meine Sorge.
Ich bin jetzt bei FIFA, muss ich sagen, gar nicht up to date. Also ich kann mich noch erinnern, dass da schon echte Kommentatoren waren, die ihre Sachen eingesprochen haben. Also genau. Sei es Wolf Fuß oder Werner Hansch. Ist das nicht mehr so?
Doch, das ist so. Ich glaube, das machen dieses Jahr Jan Platte und Florian Schmidt-Sommerfeld. Das heißt, das passiert auch weiterhin so. Aber wenn man sich halt auch einfach nur mal anschaut, wie so Spracherzeugungssysteme funktionieren und wie viele Stimmen es dort gibt, ist es nicht mehr weit hergeholt, dass dann auch irgendwann sowas mal ein Kommentator macht.
Also ich glaube ja auch, dass oft auch bei Live-Tickern schon mit der KI gearbeitet wird.
Ja, auch Artikel, Instagram-Posts, sowas, ja.
Ich finde, bei manchen Live-Tickern merkt man es eben, wenn es so ein bisschen unpersönlich ist. Wenn nicht geschrieben wird, welcher Stürmer jetzt den Ball geköpft hat.
Ja, genau.
Ich denke, okay, also wenn da steht, der Angreifer köpft knapp am Tor vorbei. Okay.
Ja, genau. Also es ist halt so schlecht wie jetzt, wird die KI nie wieder sein. Und das führt einfach dazu, dass es in Zukunft nur noch besser wird. Ich finde, man merkt es, wenn dann einfach so ein paar Fakten nicht ganz stimmen können. Also als Martin Schindler dieses Jahr zum Beispiel bei einem Players Championship Turnier gewonnen hat, da hieß es,
auch ein deutscher Dartspieler.
Ja, genau, ein Dartspieler, der ein Players Championship Turnier gewonnen hat. Und dann hieß es in den Nachrichten, ja, er hat die Fans vor Ort zum Ausrasten gebracht. Diese Players Championship Turniere finden aber ohne Zuschauer statt. Das ist einfach nur ein Turnier auf dem sogenannten Floor, wo sich die 128 Profis treffen und einen Sieger ausspielen. Das sind ganz, ganz Brot- und Butter-Turniere. Und da ist halt kein Zuschauer. Die spielen in der Stille. Die spielen in einer Box. Das wird übertragen. Es gibt Kommentatoren, die da irgendwo sitzen. Das streame ich zum Beispiel auf Twitch dann auch. Und da redet keiner. Da gibt es auch keine großen Emotionsausbrüche. Aber die KI hat halt geschrieben, ja, die Fans vor Ort sind ausgerastet, was nicht sein kann.
Ja, da wird die Technik bestimmt noch Fortschritte machen.
Ja.
Und denkst du, dass dich das nochmal irgendwie betrifft, tangiert in der Zukunft?
Ja. Also auf jeden Fall. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das dann irgendwann mal für mich nicht existenzbedrohend wird, aber dass man sich davor wappnen muss, dass man sich so unverzichtbar macht, würde ich jetzt mal sagen, dass die Leute trotzdem auf einen setzen und halt einen Vorteil darin sehen, dass das ein Mensch macht.
Was bei dir ja der Fall ist, weil du natürlich auch mit den Videopodcasts ja wirklich dein eigenes Gesicht zeigst und deine eigene Stimme und dass die Leute ja deswegen auch sehen wollen.
Genau.
Und der Bereich Videopodcast ja auch zunimmt.
Ja, genau. Das kann dann natürlich auch eine KI machen und wird dann vielleicht auch irgendwann interessant, aber wie spannend finden das dann Leute, wenn eine nicht reale Person eine Einschätzung gibt? Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass man immer noch sagt, auch als Senderverantwortlicher, es ist schon cooler, dass die großen Momente von einem echten Menschen kommentiert werden Und das ist so ein bisschen der Strohhalm, an den ich mich halte.
Ja, weil ich glaube, die Menschen wollen einfach auch Persönlichkeiten und vielleicht auch Menschen oder Stimmen, an denen sie sich reiben können. Also es gibt ja oft auch Kritik an Kommentatoren, Kommentatorinnen und das, glaube ich, wollen die Leute und das kann die KI einfach auch nicht liefern.
Ja, aber in erster Linie wollen die Leute den Sport schauen. Und ja, wenn die KI das ansatzweise so gut macht wie die Kommentatoren, dann wird es auch die ersten Fußballspiele, nicht die ganz großen, aber so die Spiele, die ganz, ganz viele Kollegen von mir auch zum Beispiel kommentieren, weiß ich nicht, Bologna gegen Cagliari in Italien oder sowas, dann wird sowas von der KI kommentiert.
Das wird dann interessant, wer da den ersten Schritt macht und diese Tür dann aufgeht.
Ja, glaube ich auch.
Dann würde ich zum Abschluss gerne von dir wissen, weil Weihnachten steht ja vor der Tür. Hast du einen Tipp für ein Last-Minute-Geschenk oder generell einen Geschenktipp, der auch für einen Geburtstag funktionieren würde?
Also ich bin ein Riesenfan von Gutscheinen, also von Erlebnissen verschenken. Ich bin gar nicht so krass der materielle Typ, der dann sagt, lass mal, hier ist irgendwie was Physisches, sondern Erlebnisse verschenken. Das finde ich immer eine ganz gute Idee. Und natürlich eine persönliche Note. Also ich glaube, über eine Karte mit lieben Worten freut sich jeder. Ich glaube auch, wenn man dann halt eben weiß, diese Person will schon länger mal das machen, dann ist das auch immer eine gute Idee. Also ich bin ein Gutschein-Fan.
Kann ja oft auch das passende Geschenk sein.
Also es sollte natürlich dann auch entsprechend passen. Man kann den Gutschein ja auch individualisieren. Zum Beispiel sagen, ein Tag Shopping in der Stadt.
Das heißt, du freust dich selbst auch über Gutscheine, weil das ja oft so ein bisschen heißt,
total,
das ist so...
Ja, unpersönlich. Aber also es kommt halt auf den Gutschein an. Wenn ich einen Amazon-Gutschein bekomme, dann freue ich mich natürlich auch. Aber dann weiß ich, dass diese Person vielleicht auch nicht so 100% Effort da reingesteckt hat, um sich nochmal was Genaueres auszusuchen. Aber zum Beispiel meine Eltern haben meiner Frau und mir, weil wir das manchmal ganz gerne machen, einen Gutschein für ein schönes Restaurant geschenkt. Und dann sind wir halt dahin gegangen. Das war super.
Ja, das ist auch ein besonderer Moment natürlich.
Genau, ja.
Ja, Adrian, dann sage ich dir vielen Dank für das Gespräch. War super
Dankeschön.
Informativ und interessant. Weitere Infos zu Adrian findet ihr wie immer in den Shownotes. Und ich wünsche dir, Adrian, und euch ein frohes Weihnachtsfest und kommt gut ins neue Jahr.
Frohe Weihnachten und guten Rutsch.
Danke, ebenso. Ciao.
Ciao.
Das war eine neue Folge von Veröffentlicht. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn und hinterlasst gerne eine Bewertung. Ein großer Dank an Gerhard Kusche für die Musik und an Christoph Brasser für die technische Unterstützung. Ich bin Sebastian Flecker und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.